Weshalb feiern wir eigentlich Silvester? Weshalb sitzen wir zusammen, essen, trinken, böllern, gehen in den Gottesdienst, alles nur wegen eines sich ändernden Datums? Ist doch eigentlich völlig banal. Und überhaupt, steht uns das in diesem Jahr, nach diesem Jahr überhaupt gut an zu feiern? Oder ist es nicht sogar geschmacklos in diesem Jahr, nachdem doch viele Menschen auf dieser Welt Schweres durchlebt haben? Und auch an uns ist ja das zu Ende gehende Jahr nicht spurlos vorübergegangen. Es gab individuelle Wegführungen, die schwer waren, aber auch gesellschaftlich. Es ist ja nicht nur Corona, es ist ja nicht nur der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Es ist ja, sind ja nicht nur die sich abzeichnenden klimatischen Veränderungen mit ihren erschreckenden Folgen. Und es waren ja und sind ja auch nicht nur die wirtschaftlichen Herausforderungen mit einer hohen Inflationsrate und manch andere mehr, die uns irgendwie sorgenvoll machen. Es ist die Gleichzeitigkeit all dessen, die uns sorgenvoll macht und das Gefühl, so schnell ändert sich das alles nicht. Und wer weiß, was noch dazu kommt. Aber genau das ist die Stimmung der Sorgen und der Angst und der Hoffnungslosigkeit, auf die die Diktaturen dieser Welt setzen. Irina Schabakowa, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, die in diesem Jahr den Friedensnobelpreis bekommen haben, zeigt in einer Rede im Herbst, wie die Diktatoren dieser Welt auf genau diese Hoffnungslosigkeit der Menschen setzen. Sie spricht von, Zitat, der Verlockung der Hoffnungslosigkeit. Der Verlockung der Hoffnungslosigkeit, die den Diktatoren dieser Welt, und ich ergänze, dem Bösen mitsamt dem Teufel persönlich, geradezu als ja, Unterdrückungs- oder Sedierungsinstrument dient. Wenn wir also heute Silvester feiern, dann ist das für manche vielleicht ein Ausdruck der Verdrängung, für andere ein Zeichen des Widerstandes, jetzt erst recht, und für uns Christen aber ein Zeichen der Hoffnung. Ein Fest der Hoffnung entgegen einer sich breitmachen wollenden Hoffnungslosigkeit. Ja, Silvester ist ein Tag unter 365 anderen Tagen, aber zugleich eine Chance, um innezuhalten. Oder mit meinem Thema für heute Abend, Silvester ist Zeit zur Vergewisserung. Unter dieser Überschrift Zeit zur Vergewisserung lese ich uns den für den heutigen Silvestertag vorgegebenen Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Was können wir jetzt noch dazu sagen? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in alledem überwinden wir weit durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Paulus ist Realist. Es gibt sie, die Anfechtungen, die uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen zusetzen. Es gibt sie, die individuell und auch kollektiv schweren Lebensführungen. Noch einmal Zitat, Vers 35. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert. Mit all dem, sagt Paulus, müssen wir rechnen. Es gibt sie, schreibt er weiter, unsichtbare Mächte und gottfeindliche Kräfte. Und dann nennt Paulus etwas, was unsere Welt überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Das sogenannte jüngste Gericht, in dem jeder einmal vor Gottes Thron stehen wird und wir werden uns vor Gott verantworten müssen, Rechenschaft geben für unser Leben. Drei Ebenen von Anfechtungen, die Paulus hier klar benennt, und wir tun gut daran, sie als für diese gefallene Welt, in der wir leben, normale Gegebenheiten zu realisieren. Gottes Gericht am Ende der Welt, gegenwärtige Not und gottfeindliche Kräfte. Die entscheidende Frage angesichts dieser Realität: Können wir irgendwo ansetzen, dass das nicht alles ist? Wo ist der archimedische Punkt, von dem aus sich die Welt aus den Angeln hebeln lässt? Diese Welt aus den Angeln heben lässt. Das war ja die Idee von Archimedes, diesem Philosophen und Mathematiker. Gibt es einen Punkt, an dem ich ansetzen kann und ich hebe euch die Welt aus den Angeln? Archimedes hat diesen Punkt nicht gefunden, aber es gibt ihn am Kreuz von Golgatha. Das Kreuz von Golgatha ist der archimedische Punkt, der die Welt, der diese Welt aus den Angeln hebt. Und dieser Punkt, der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus Christus, er lässt Paulus dieses einzigartige Lied der Gewissheit anstimmen. Paulus macht nicht nur Hoffnung wider die Hoffnungslosigkeit, es ist Zeit zur Vergewisserung. Wieder eine kaputte Welt mit ihren so unterschiedlichen Anfechtungen lebt er uns eine dreifache Gewissheit vor. Und er legt uns diese dreifache Gewissheit heute ins Herz und in den Mund. Die allein die Kraft hat, auch unsere ganz persönliche Welt aus den Angeln zu heben. Das Erste, ich bin gewiss, Gott ist für uns. Was für ein Satz. Ich bin gewiss, denn Gott ist für mich. Man muss sich's auf der Zunge zergehen lassen. Was heißt denn, für jemanden zu sein? Nun, für einen Menschen zu sein, das heißt, ihn zu ermutigen, ihm öffentlich den Rücken zu stärken, heißt, ihn zu wählen bei einer Wahl, heißt, mit ihm seine Siege zu feiern, mit ihm seine Niederlagen zu beweinen und in den schweren Stunden für ihn da zu sein. Und jetzt ist Gott für dich. Paulus zieht die nächste Konsequenz. Wenn Gott für mich ist, dann ist doch völlig irrelevant, was alles gegen mich zu sein scheint. Wie in einer Firma, wenn der Big Boss ganz oben sich öffentlich und demonstrativ hinter einen Mitarbeiter stellt, dann sind den Gegnern doch jegliche Kräfte genommen. Ist Gott für uns, sagt Paulus. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Ja, es gibt sie, die Menschen und Widerfahrnisse, die uns das Leben schwer machen oder die uns zerreißen wollen. Und manche von uns mussten in diesem Jahr durch schwere Täler. Und dann erzählte mir jemand eine ähnliche Gesprächssequenz, wie ich es vor ein paar Jahren schon mal fast wörtlich gehört habe und glaube auch hier schon erzählt habe. Aber weil ich es eben die Tage erst wieder erlebt habe, erzählte sie mir, bei dem, dass sie durch Schweres musste, und dann sagte ihr jemand, wo du gerade durch musst, da kann man doch an keinen Gott mehr glauben. Wo du gerade durch musst, da kann man doch an keinen Gott mehr glauben. Woraufhin sie erwiderte, willst du mir meinen Gott jetzt auch noch nehmen? Der, der für mich ist, der, der mit mir heult, der, der da ist, wenn die anderen sich nicht trauen, auf mich zuzugehen. Ihn, der aus Liebe zu mir sein Leben gelassen hat, ihn sollte ich lassen. Ja, vielleicht könnte ich ihn gelegentlich schütteln oder wie Jakob mit ihm raufen, aber ihn lassen? Niemals. Gott ist doch für mich. Und deshalb fährt Paulus fort, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wenn du das Gefühl hast, Gott ist vielleicht für alle anderen, aber für mich, ich sehe es nicht, ich spüre es nicht. Und angesichts all dessen, was ich sehe und erlebe, fällt es mir schwer, das zu glauben. Dann lenkt Gott deine Augen heute Abend auf die Krippe und ans Kreuz. Zwei Orte, an denen Gott dem Zweifel den Nährboden entzieht. Oder mit dem Weihnachtslied von Paul Gerhardt. Sollt uns Gott nun können hassen? Doch nie und nimmer, der uns gibt, was er liebt. Über alle Maßen Gott gibt, unserem Leid zu wehren, seinen Sohn aus dem Thron seiner Macht und Ehren. Und so hat dieses für uns gegeben. Zwei Ebenen. Gott hat Jesus Christus für uns gegeben. Zum einen, für uns heißt an unserer Stelle. Und dann uns zu gut. Für uns doppelte Bedeutung, an unserer Stelle und uns zu gut. Und beides können wir nur bestaunen und Jesus dafür anbeten. An meiner Stelle ist Jesus den Weg ans Kreuz gegangen, um die Rechnung für mich, da haben wir es wieder, zu bezahlen. Für meine Schuld, für meinen Kleinglauben. An meiner Stelle und an mir zu gut. An eurer Stelle dir zu gut. Das ist der Weg von Jesus. Hey, hier ist Gnade, hier ist Vergebung, hier ist Liebe, hier ist Freiheit, Freispruch, hier ist Ewigkeit. Deshalb ist das Paulus so wichtig. Ich bin gewiss, sei du es auch. Gott ist für uns. Und er legt nach, ich bin gewiss, Jesus Christus tritt für uns ein. Ja, wir werden einmal vor Gottes Thron stehen und dann wird offensichtlich sein, wie wir gelebt haben, für was wir gelebt haben, was unser Leben ausgemacht hat mit unserem Denken, Tun, Reden. Und dann wird Gericht gehalten, ja. Aber, jubelt Paulus, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Für die, die zu Jesus gehören, ist das Verfahren doch bereits entschieden. Das Gesetz, das uns verklagt, hat seine verurteilende Kraft verloren, weil Jesus dem Gesetz Genüge getan hat. Und seit seiner Rückkehr zum Vater vertritt er dich und mich gleich einem Anwalt vor dem Thron Gottes. Wenn wir einmal vor ihm stehen, im letzten Gericht und schon heute. Paulus malt uns Jesus vor Augen als den, der bereits heute vor Gottes Thron für dich eintritt. Und der deine ureigensten Interessen vertritt. Deshalb gilt für das neue Jahr, egal was kommt, sieh auf Christus. Blick auf Christus. Weshalb? Weil es Gott ganz genauso macht. Blick du im neuen Jahr auf Christus. Weshalb? Weil es Gott ganz genauso macht. Wenn Gott dich ansieht, dann sieht er nämlich nicht mehr dich mitsamt deiner Sünde und Schuld, sondern er sieht, wenn er dich ansieht, seinen geliebten Sohn Jesus Christus. In dir, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Gerechtigkeit und mit seiner Reinheit. Christus in dir. So ist Jesus im Jahr 2023 für dich da, vor dem Thron Gottes. Und Jesus betet für dich, so wie er es vor 2000 Jahren beispielhaft für Petrus getan hat, für ihn gebetet hat. Zitat, ich habe für dich gebetet, sagt Jesus zu Petrus. dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und genauso macht es Jesus heute und an jedem Tag, der kommt, dass er für dich betet. Wow, was für ein Gedanke. Der Sohn Gottes betet für dich. Redet mit dem Vater über dich, für dich. Hier liegt die Kraft, um mit Paulus genau festzustehen, so wie er es hier sagt. In alledem überwinden wir weit durch den, der uns so sehr geliebt hat. Aber ihr habt das gemerkt, das steht nicht von alledem überwinden wir weit durch den, der uns so sehr geliebt hat. Es steht in alledem da. Paulus ist Realist, haben wir festgehalten. Aber dann gilt's, dass es eigentlich nichts mehr zur Sache tut, weil wir in alledem überwinden durch den, der uns geliebt hat. Hier ist die Kraft, weiter zu sehen und weiter zu gehen. Und das Dritte, ich bin gewiss, nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Ja, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und noch einmal, hab's euch hervorgehoben, ja, ich bin gewiss, dass weder noch irgendetwas sonst in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann. Wow, nichts kann dich trennen von dieser Liebe, mit der Gott dich liebt. Geschenkt in Jesus Christus, unserem Herrn. Du bist sein geliebtes Kind. Worin besteht der Unterschied zwischen Sicherheit und Gewissheit? Worin besteht der Unterschied zwischen Sicherheit und Gewissheit? Nun, Sicherheit gibt Sicherheit. Sicher. Heißt aber auch, kein Spielraum. Wer von Gott Sicherheit will für das neue Jahr, dass dieses oder jenes geschieht oder auch nicht geschieht, der beschränkt Gott und legt ihn fest und legt damit auch sich selber fest. Wenn du von Gott Sicherheit willst, dann wirst du nicht erleben, wie Gott liebt. Gewissheit dagegen, von der Paulus hier schreibt, im Unterschied zur Sicherheit, ist Gewissheit verlässlich, aber sie lässt Spielraum. Spielraum für die Liebe. Weil auch Liebe sich nicht mit Sicherheit begnügt, wer will bitte eine Liebe, die nur absichert? Liebe ist verlässlich und spontan zugleich. Liebe vertraut und Liebe lässt sich überraschen. Liebe versichert doch nicht und Gott ist auch kein Versicherungsvertreter. Liebe schenkt dem Geliebten und der Geliebten das Beste. Alles. Sich selber. Ich schließe mit einem kleinen Erlebnis von Anfang dieser Woche. Bei einem Weihnachtsspaziergang fand ich mich plötzlich inmitten einer Schafherde wieder. Weil Hirte und Schäferhund irgendwie miteinander gemeint haben, die Herde jetzt von einer Wiese über den Weg, auf dem ich stand, auf die nächste Wiese einmal wirklich jagen zu müssen, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich habe euch die Handyaufnahme mitgebracht. Thank you. mein Fazit für euch für das neue Jahr 2023 und meine Vergewisserung für euch. Komme, was wolle, ihr schafft das. Komme, was wolle, ihr schafft das. Nicht, weil wir es schaffen, nie und nimmer, sondern als Schafe des guten Hirten. Der, der mitgeht und der, der mitträgt. Auf den grünen Wiesen und im finstern Tal. Der führt, der versorgt und der zum Ziel bringt. Weshalb? Weil er für dich ist, weil er für dich eintritt, ja, weil er dich über alles liebt. Amen.